Moin moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
So, jetzt sitze ich hier ganz alleine. Der Frank rennt da hinten irgendwo rum, guckt sich die Neuankömmlinge hier in der Garage noch an. Der ist ganz scharf auf dem Volvo 480. Das ist sein erster Volvo jetzt zunächst. Aber vielleicht auch nicht. Meine Stimme ist heute ein bisschen belegt. Ich bin ein bisschen erkältet. Und damit hier nichts passiert, habe ich heute Morgen noch einen Corona-Schnelltest gemacht. Mit da so ein Wattestäbchen von der Nase ins Auge gestochen, so ungefähr. Und wie immer, in meinem Leben gibt es ja kaum positive Dinge, war der Test auch negativ. Oh, hier lacht einer, der Frank ist jetzt auch da. Der ist fertig mit seiner Rundreise durch die Garage 11, das ist ja mal spannend hier. Ne?
So ist das, ja. Ich mache die Corona-Tests auch tatsächlich regelmäßig. Wir haben die jetzt bei der Arbeit bekommen und kostet einen ja für den Moment ein bisschen Überwindung, dieses Stäbchen da so tief reinzuschieben. Aber gut, es geht. Es muss auch, glaube ich, gar nicht so tief wie... Das manchmal gezeigt wird, irgendwie dort drauf steht 2 Zentimeter. Das ist dann eine Frage der Größe der Nase. Naja, auf jeden Fall hat er auch bei mir zum Glück negativ angezeigt. Wobei ich diese Tests ganz komisch finde, weil das wird bei deinem auch so gewesen sein. Du musst einen Strich bei C haben. Da denkst du ja, wenn du nicht die Bedienungsanleitung liest, wenn da ein Strich ist, dass du Covid hast. Ja. Aber nein, das ist die Kontrolllinie.
Ja, genau.
Und die heißt, er war wirksam. Und wenn du keine zweite Linie siehst, dann bist du auch negativ.
Das ist richtig. Ich habe die, die gab es hier oben beim Rewe an der Kasse, 94.
Haben die auch da gleich gemacht, oder?
Nee, ich habe da so ein Packen gekauft einfach mal.
Ja, siehst du wohl. Ja. Ja, wir haben ja das Thema, die letzten 12 Monate ziemlich ausgeblendet, weil wir
ja, uns belastet das hier auch nicht, ne? Ja. Weißt du, auch hier, wenn in der Garage einer reinkommt, sich ein Auto anguckt, auf 1000 Quadratmetern zu 3 Personen, das verliert sich dann schon mal.
So ist das.
Ich renne manchmal hier rum und sage, wo sind die Kunden denn jetzt hin? Dann gehst du, wo sind die denn? Da sind sie irgendwo hinten, oben in der Ecke, gucken sich da wieder ein Auto an. Also du siehst die ja da manchmal gar nicht mehr. Ne?
Genau, ja, die schließen die Augen, sitzen am Steuer und träumen, wie sie damit fahren. Mhm. So ist das. So ist das. Das habe ich eben auch getan. Ich fange mal tatsächlich bei dem Volvo an. Dem 480 Turbo. So ein ja, oftmals ein bisschen ungeliebter Volvo, weil er natürlich nicht Volvo-typisch ist.
Nee, Basis, also ist er erstmal in Holland gebaut und Basis ist der 360er gewesen. So ein Frontkratzer. Und ja, du lachst hier, ein 360 GLT ist ganz geil. Der fährt schon ganz gut. Der aber hat schon einem Golf GTI Paroli bieten können. Du.
Ja.
Glaubst du nicht. Ja. Und auch der Volvo hier, weißt du, man ist so verwirrt, die Leistungsdaten heute. Heute muss ja jedes Auto irgendwie 300 PS haben, sonst kann es ja nichts. Der Volvo hat 120 PS und ich habe den abgeholt in Klinde. Das ist ganz geil. Der Wagen ist mal in Klinde bei Volvo Kille ist der ausgeliefert worden noch. Mhm. Eine ältere Dame, die ist immer nur Alfa Romeo Bertone gefahren.
Ach was.
Und dann ist ihr Bertone, ihr letzter gestorben und dann ist sie bei Autonova war ja Volvo und Alfa Romeo Händler damals, ne? Also der Heinz Preis war der meine Alfa.
Das wusste ich gar nicht.
Der heißt auch Autonova, passt der
ganz gut. Okay, stimmt, passt der.
Heinz Lieblingsautos sind auch noch, er hat auch noch sehr geile Alphas weggestellt, also echt cool. Okay, jetzt wollen wir gar nicht so drüber ins Detail gehen. Und die kam und sagte, ah ja, mein Bertone, Herr Preis. Und dann hat der gesagt, du, also passen Sie mal auf, da habe ich hier was ganz Tolles für Sie. Und da wurde der Volvo 480 der Nachfolger von einem Bertone bei einer älteren Dame. Und gut, aus heutiger Klassikersicht vielleicht nicht ganz nachzuvollziehen, aber weißt du, ein rostiger Bertone hat für eine alte Dame im Jahr 1990 jetzt keinen großen Wert gehabt. Ne? Also da war das kein Thema mehr. Ne?
Das stimmt.
Also 30 Jahre her. So, ja. Und jetzt ist ja nur 60.000 gelaufen, nachdem die alte Dame nicht mehr gefahren ist, hat Heinz Preis den zurückgenommen. Und das Auto hat also den Ort nie verlassen. Und ist nie lackiert worden, hat nie einen Unfall gehabt, stand nur in der Garage. Wahrscheinlich, ich glaube, da hat auch kaum einer drin gesessen. Das sieht alles aus wie frisch reingebaut.
Ja, ist echt, ja, stimmt.
Also faszinierender Zustand.
Das stimmt, ja.
Gerade weil die 480er so Verbrauchsgurken sind, ne?
Ja, die waren die ja damals ja auch auf einem Markt oder mussten sich ja damals mit vielen Japanern rumschlagen, war ja im Grunde ein Konkurrent zu den damaligen Japanern.
Von Honda der Form Accord her, Aerodeck,
genau.
Ja, auch ein geiles Auto.
Eben. Und auch das Thema Klappaugen, Schlafaugen, wie auch immer, war ja damals total aktuell. Ne? Mazda 323F war total gesuchtes, gefragtes Auto.
Ja.
Klappscheinwerfer waren irgendwie so der letzte Schrei Ende der 80er, Anfang der 90er, war das mega cool.
Ja.
Ja.
Nee, genau, der 480er. Also ist in dem Zustand erstaunlich.
Ja.
Mal gucken, wer das auch so sieht, wer sich da verliebt in das Auto, ne?
Ich kannte auch jemanden hier in Hamburg, der hat so ein Auto gehabt und er hatte sogar auch zwei und war hat bei Dekra gearbeitet und war großer Fan von diesem Auto. Also er hat da immer von geschwärmt. Ja, er ist halt sehr besonders und einzigartig und ich glaube, jetzt kommt das natürlich besonders rüber, weil man eben merkt, das ist so Zeitgeist von damals gewesen.
Ja, ne? Ja, auch mit dieser Multicolor-Stoffausstattung, die ja aussieht wie in der, da hatten wir letztens ja schon gesagt, ne? Wie eine S3 nach Poppenbüttel.
Mhm. Das stimmt, ja, das so passt. Das passt. Ich finde bei dem Auto auch immer auffällig, muss man einen zweiten Blick auf das Auto werfen. Meistens sieht man ihn ja aus einer Perspektive, wo man den wirklichen Kühlergrill, den der Wagen hat, gar nicht sieht. Denn der ist unter der Stoßstange. Also ist nochmal so ein Kühlergrill, der, genau, der dann nochmal den Volvo-Schriftzug und hat und eben diese, den Querstreifen.
Was hat sich der Designer dabei nur gedacht?
Ja. Ja, könnte man heute denken. Aber
nix. Das Heck finde ich sehr schön mit diesen abgedunkelten Rückleuchten, dass die Glasscheibe übergeht.
Ja, das ist sehr Ton in Ton. Sehr.
Großer Kofferraum.
Ja.
Oder viele praktische Details hat das Auto.
Heckscheibenwischer.
Sehr, ja, sehr geil ist der Bordcomputer. Mhm. Hast du die Rundinstrumente und das ganz rechte Rundinstrument.
Ach, stimmt, das sind so Digitalanzeigen, stimmt. So,
und dann kannst du unten mit so einem Rädchen drehst du und dann wandert blong, 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 blong. Wandert wie beim Glücksrad, wandert dann so ein grüner Balken, bing, bing, bing. Und dann, je nachdem, ergibt sich das dann in der Anzeige, was es ist.
Ach cool.
Mit digital. Ganz geil. Und ja gut, ich war also auf jeden Fall überrascht, das wollte ich noch erzählen, wie gut das fährt mit 120 PS. Mhm. Dadurch, dass er einen Turbolader hat, wir haben früher immer gesagt, rein rechnerisch und physikalisch, Turbofaktor ist wie so KW zu PS, so 1,36. Das heißt, du hast also 1,7 Liter Hubraum, aber es fühlt sich halt an wie 2,5 Liter, weil der Turbolader halt richtig Drehmoment produziert. Mhm. Und genau so fährt das auch. Also ich bin wirklich positiv überrascht gewesen, wie gut das fährt. Ich finde mit diesen kleineren Felgen, es sieht so ein bisschen filmisch, die Räder sind so dick zu klein, die verlieren sich so ein bisschen. Und in der letzten Serie, der hieß dann glaube ich S und GT, da hatten die ja 15 Zöller. Das sah wesentlich besser aus. Die müsste man hier drauf machen, die Felgen, sonst ist alles gut.
Müsste man, wobei die Originalfelgen, die jetzt draußen sind, ja schöne Alufelgen, die in einem perfekten Zustand sind, wie ich das eben gerade gesehen habe.
Ja.
Es ist immer ein bisschen schade, die runterzuwerfen.
Kann man sie perfekt halt weglegen.
Ja, könnte man so machen, ja, könnte man so machen. Ja, direkt daneben steht noch ein heißer Weißer, nämlich der 280 SE. Ne?
Noch ein White Sire, ein 280 SE, Baujahr 84, W126er. Weiß, Stoffblau, Klimaautomatik, Tempomat, vierfach Fensterheber, Radio mit vier Lautsprechern,
elektrische Antenne,
Barockfelgen, Zentralverriegelung, also ganz gut ausgestattet. Japan-Reimport, den Wagen habe ich schon mal verkauft, 2000 und, boah, schon lange her, 2012 glaube ich.
Mhm.
Genau, ist auch ein 2012er Import aus Japan. Vor 8 Jahren. Und hat seitdem der Zustand hat sich gar nicht verändert. Das ist gleich
der sieht, ja, der sieht ja ähnlich gut aus, muss man sagen, wie der Volvo. Ne? Also der sieht ähnlich unverbraucht aus. Innen habe ich selten einen 126er gesehen, der blaue Innenausstattung hat und wirklich so gut vom Zustand her ist. Also wo die Sitze, der Stoff, an den Seiten ist das ja so ein Velour, dann dunkelblau, hält ja eigentlich immer, wenn die viel Sonne abgekriegt haben, ein bisschen auf. Gerade auch so die Hutablage, aber das ist bei dem Auto alles überhaupt
gar
nicht der Fall.
Ne? Keine Risse im Armaturenbrett, nichts. Nee, der ist auch, das Holz ist top.
Genau, nicht gebogen. Ne? Nicht das Holz ist ja manchmal, das biegt sich ja dann so leicht.
Nein, der hat es gut gehabt. Der ist jetzt 73.000 Kilometer gelaufen.
Stark.
Verkauft habe ich den damals irgendwas mit 64 oder so, glaube ich.
Stark, starkes Auto.
Ja. Und ist auch komplett mit japanischer Bordmappe Scheckheft, geführt komplett. Und auch noch zum Glück sind bei der Zulassung wurde der japanische Brief nicht eingezogen, der alte, also dieses Exportpapier.
Mhm.
Und damit hast du dann nochmal die beiden Kilometerstände von der letzten technischen Überwachung, die da auch eingetragen sind. Und der war aber in Japan schon 2009 abgemeldet, der Wagen.
Mhm. Okay.
Der muss wohl 3 Jahre oder so bestanden haben, erst in Japan, bevor er verkauft worden ist. Genau, ja, der ist wieder zurückgekommen,
ja,
nach den vielen Jahren.
Da muss man ja sagen, also das ist wirklich eine der besten Japan-Importe, die ich je gesehen habe, aus so einem Baujahr.
Aber es ist geil, für 19,9, ne? Was kriegt man da? Da kriegt man aber jetzt auch einen Audi S8 bei mir.
Ja, da sprechen wir gleich drüber. Lass uns nochmal 3 Worte sagen. Wir haben das zwar schon mal angesprochen, aber nochmal zu Japan-Importen. Bei Japan-Importen ist es eben so, man kann keine generelle Aussage über Japan-Importe treffen. Es gibt ja immer so diese, ja, die Autos sind alle, weiß ich nicht, alle wenig gefahren worden oder die Autos haben nie Rost oder die Autos sind alle im Superpflegezustand. Diese Grundsatzaussage kann man kaum treffen, weil auch doch, da muss man genau hingucken.
Hast du recht.
Das ist häufig nicht so ein Thema im Vergleich zu den Fahrzeugen, die bei uns in Europa gelaufen sind. Das stimmt. Dafür aber natürlich häufig das Thema Dichtung und Ähnliches, was natürlich dann unter der UV und der Sonne
lag. Den hat damals auch Marco importiert aus Bremen. Mhm. Da sind auch die Rechnungen von damals dabei. Und ich habe den da, wie er dann bei mir in der alten Garage war, das noch stand, ging dann plötzlich die Klima nicht. Da war nochmal bei aus, ist die Klimaautomatik nochmal überholt worden.
Das ist bei der Automatik auch sehr dankbar
übrigens. Und so typische Standschäden auch, weißt du, auch wenn du die Liste durchsiehst, was gemacht worden ist, so Bremsabstützung, so die typischen Sachen, die einfach im Eimer sind, wenn die Kisten nur rumstehen jahrelang. Ne? Und das mit dem niedrigen Kilometerstand muss man auch nochmal sagen, ja, ist niedrig, aber die Frage ist, wie kommt der zustande?
Genau.
Der kommt zustande, weil diese Autos aus Ballungszentren kommen,
Richtig. Wo
reiche Japaner leben, die sich diesen westlichen Standard leisten können oder den zur Schau stellen auch gerne.
Deshalb halt auch Linkslenker.
Und jetzt haben wir im Großraum Tokio, Lieblingsbeispiel, Durchschnittsgeschwindigkeit ist 12 Stundenkilometer. So, das heißt, du kommst in 10 Stunden 120 Kilometer im Durchschnitt weit. Genau. Fahre ich hier bis an den Alpenrand.
Mhm.
So. Und das heißt, du fährst sehr langsam, du stehst sehr viel auf der Bremse.
Ja.
Es ist alles thermisch unheimlich belastet dadurch.
Ja.
Und alles, was mit Bremsen und mit An- und Abfahren zu tun hat, diese ganzen Gelenke, das ist halt alles belastet bei dem Auto.
Richtig.
Und es ist wesentlich höher belastet, als wenn ich 100.000 Kilometer Autobahn fahre.
Genau, das ist der Punkt. Genau, hast du super.
Und du hast einen super Kilometerstand, ja. Aber du musst auch einiges reparieren an den Autos.
Genau.
Und ein Mercedes, der hier 200.000 Kilometer gelaufen ist, ist technisch genauso gut wie so ein Japaner. Das ist ganz einfach so.
Genau.
Nur auf der anderen Seite ist natürlich wieder der Marktpreis bei uns oder wer sich so nicht mit der Thematik beschäftigt hat, oh geil, der ist nur 73 gelaufen. Das klingt natürlich toll, das sieht toll aus, auch auf dem Taro. Das heißt, für das Auto wird mehr Geld bezahlt. Dass das Auto besser ist, das ist Unfug eigentlich.
Ja, und das ist klar, und das ist genau. Aber ich finde, der Zustand ist dann natürlich immer das Entscheidende. Und von außen ein Auto zu lackieren oder Ähnliches, das ist immer alles möglich, kriegt man auch irgendwie gut wieder hergerichtet. Aber so eine blaue Innenausstattung bei einem 126er,
das ist die Teile
in den Neuzug, genau, keine Chance. Also es geht einfach nicht. Und da merkt man eben bei dem Auto hier tatsächlich, dass die Laufleistung dann passt, weil das Auto sieht innen tatsächlich, auch Klischee-Gelaber, aber sieht aus wie Jahreswagenzustand.
Ja,
ist Klischee, ist Blödsinn, steht ja häufig bei den Anzeigen drin und so.
Ist aber so. Ja, ist das jetzt sehr guter Zustand oder Top-Zustand?
Ja, genau.
Oder ist das Spitzenzustand?
Oder ist das schon eine Vollausstattung?
Nee, ich glaube eher, das ist ein sehr guter Zustand oder genau. Mit Tendenz zum Top-Zustand.
Genau.
Man muss ja das Gesamtpaket sehen.
Ja.
Ne? Ja. Also Top-Zustand ist garantiert der Volvo 480.
Ja.
Du kannst wie einen besseren 480, wie soll
das? Wollte ich gerade sagen, besseren kannst du nicht.
Was soll sein? Weniger gelaufen oder eine andere Wunschfarbe, aber ansonsten Zustand.
Ja, witzigerweise waren die ja tatsächlich, also meine Erinnerungen an den 480 sind tatsächlich, die gab es in Weiß, die gab es in Rot und die gab es in Schwarz. Ich habe gar nicht so viel im Kopf, was Farben angeht. Nee, Unifarben, drei Unifarben.
Ja,
oder?
Ich finde, aber in Weiß sieht der gut aus.
Ja, weil das natürlich. Es gab ja Zeiten, in denen es wenig weiße Autos gab. Ende der 80er war ja nochmal so eine Welle, da gab's schon Weiß, da war Weiß auch noch aktuell. Nachher in den 90ern nicht mehr, das ist ja fast weggefallen. Aber hier, finde ich, kommen natürlich diese ganzen schwarzen Dinge an dem Fahrzeug, wie auch die Rückleuchten und so, sehr gut zur Geltung. Also ich finde auch, das passt gut.
Ja.
Sieht schick aus. Ja, aber ein Auto, was eine schöne Farbe mitbringt, nicht weiß, ist tatsächlich der S8, der hinter uns steht.
Ja. Minkblau Perleffekt. Also ist ähnlich wie Magic Blue von Volvo, aber ist halt ein ganz dunkles Blau Metallic mit schwarzem Leder. Sieht schon sehr, sehr elegant, sieht der Wagen aus dadurch.
Ja, ich habe mich eben mal reingesetzt, weil ich dieses Auto ja schon, habe ich auch schon mal erzählt, ich fand den immer interessant. Ich fand die Baureihe, also den A8, fand ich, war ein tolles, elegantes, trotzdem sportliches Auto, was nicht protzig war und trotzdem eine schöne stattliche Größe. Also ich mag einfach die Gesamtattribute
dieses A8 Meter total gerne.
Ja.
5 Meter und trotzdem nur im 1,8 Tonnen Bereich unterwegs. Es kann irgendwie 2 noch was Tonner.
Alu Space Frame,
sehr hochkomplizierter, also hochkomplizierte Karosserie.
Ja, Unfall ist blöd damit.
Unfall ist blöd, weil das kann nämlich nicht jeder reparieren.
Nee, ganz und gar nicht. Will auch keiner. Also auch Blech an dem Auto zu machen, lackieren, ist alles so.
Aber muss man überlegen, der Wagen ist jetzt, ist Baujahr 1999, ist also 22 Jahre alt. Und damals 360 PS, 5,4 Sekunden auf 100, bei 250 abgeregelt. Bist du heute immer noch einer der schnellsten mit?
Ja, und wenn ich mir den Innenraum angucke, ich habe also eben mal drin gesessen, habe das Leder angefasst, war ich total begeistert, weil das wirklich noch sehr, sehr weich ist.
Jetzt geht er wieder.
Unglaublich.
Unglaublich, was hier passiert ist. Hier spielen sich Dramen ab, Leute. Das ist ja ein richtiger, also das ist wirklich ein Drama. Wir waren eigentlich schon fertig mit dem Aufnehmen vom Podcast und da mussten wir feststellen, dass die Maschine bei 17 Minuten einfach gesagt hat, ich gehe ins Wochenende.
Genau.
Können wir das überhaupt reproduzieren, diesen schönen Podcast?
Also ich glaube, wir können das, aber...
Was haben wir denn gesprochen?
Ich habe das noch im Kopf. Also es ist jetzt ein harter Cut für euch, weil wir haben ja gerade noch über den A8 gesprochen.
Also weiches Leder war das letzte
weiches Wort. Leder, genau, weiches Leder und die Philosophie dieses Autos. Also ein Understatement-Renner mit viel Leistung und aus meiner Sicht eben auch nicht nur ein Future Classic, sondern heute schon ein Klassiker, weil er halt aus meiner Sicht ein besonderer A8 war und damals auch ein tolles Auto in der Ära. Wir haben bestimmt auch schon darüber gesprochen, dass der Bildschirm in alle Richtungen zu drehen ist vom Navigationssystem. Das kenne ich sonst auch aus keinem Auto. Wenn wir es jetzt das zweite Mal erzählen, dann ist das so.
Haben wir darüber gesprochen, dass der Wagen eine Webasto-Standheizung hat und dabei ist eine Fernbedienung. Und auf dieser Fernbedienung mit kleiner Antenne zum Ausziehen, wie so ein Mini-Radio, ist das Audi-Logo.
Ja, cool. Geil, ne? Ja, die haben sich damals schon richtig Mühe gegeben. Ne? Das war halt nun mal eins der Fahrzeuge und ich glaube, das war damals auch das Herausragende bei Audi war ja dann tatsächlich auf einmal die Qualität, Innenraum, so auch wie Fertigungstoleranzen, Spaltmaße. Das war ja damals so das Besondere, mit dem Audi plötzlich anfing, richtig zu punkten, wo die gesagt haben, pass auf, das ist, wir haben die besten Spaltmaße. Ich glaube, das gilt tatsächlich auch für die A8. Die haben sehr, sehr gute Spaltmaße, sehr eng. Dann natürlich das Thema Aluminium, das beim A8 dann natürlich auch ein...
Jetzt kommt es auch, wo Spaltmaß. Ich habe ein Playboy-Geschenk gekriegt.
Ja, wer hat dir denn sowas geschenkt?
Harter Sprung, ne? Ja. Eigentlich war das am Ende des Podcasts, ne?
Ja, aber nützt ja nichts.
Also, er nützt ja nichts. Ey, der Besitzer des weißen 2.8 SE, der hat Geschenke dabei gehabt und ich war an dem Tag mit meinem Sohn Konrad hier in der Garage, weil Konrad ist irgendwie krank. Das hat mich jetzt ereilt. Also, ich habe ja immer noch diese Erkältung jetzt ein bisschen. Und, witzigerweise war ein Geschenk für Kinder dabei, was ich nicht kannte. Von Playboy gab es, von Playmobil. Von Playmobil gab es Playboy zum Aufklappen. Nee, es gab von Playmobil tatsächlich ein Reisekinderset. so ein Spielset, klappst du so auf, so eine Box, und da drin sind die Figuren und so kleine Nettigkeiten, ist so ein kleiner Flughafen, magnetisch. Das heißt, du konntest hinten im Auto damit spielen, ohne dass das Zeug durch die Gegend geflogen ist. So ein kleines Reiseset hat er mitgebracht, und dann hat er mir so ein Bastei-Auto-Comic mitgebracht und diesen Playboy von 1986, der perfekt zu dem Streusack-Porsche natürlich passt.
Oh, das war damals bestimmt auch noch eine haarige Angelegenheit, was?
Der Streusack-Porsche oder der Playboy?
Der Playboy.
Der Playboy, ja genau, wo wir wieder bei den Spaltmaßen.
Playmobil und Playboy, da kann man ja schon mal durcheinander kommen.
Alter, ne? Ich bin ganz durcheinander, der Playboy, ja. Ich bin aber erst auf Seite 20, ich habe noch nicht alles durch.
Ja, in der Mitte ist doch dann immer so eine
Frage. Keine Ahnung, da war ich noch so nicht.
Zum Ausklappen, ne?
Können wir gleich mal gucken, Frank. Ja, wenn wir hier fertig sind, dann
schauen wir uns gucken wir mal, wer da, genau, welche Schönheit da abgebildet ist.
Ja, das ist richtig.
Ja, das waren noch Zeiten, ja. Aber Playboy gibt es ja, glaube ich, immer noch, ne?
Ja, oder? Playmobil auch.
Ja, Playmobil auch. Ja. Hochaktuell, ja.
Ich wusste gar nicht, dass Playmobil und Playboy, dass das zusammengehört. Das ist irgendwie,
ich ne? glaube kaum, ja. Ich glaube kaum.
Ich glaube auch nicht. Ja. Nee, fand ich total nett. Ich kriege ja öfter so kleine Geschenke, ne? Ich finde es immer nett, wenn mir einer was schenkt.
Ja, das sind ja kleine Aufmerksamkeiten, wie sagt man, erhalten, was sagt man?
Die Freundschaft.
Genau, ja. Genau, genau so ist es. Was uns ja hier, dich ja hier vielmehr bald verlässt schon wieder und erst letzte Woche besucht hat quasi, ist ja die Renn-Julia.
Die Renn-Julia, haben wir nicht schon drüber gesprochen, Fran?
Nee.
Nee, kannst du rausschneiden.
haben wir nicht drüber gesprochen.
Haben wir nicht, nee. Julia, ja, die Julia hat mich schon verlassen, war ja klar, also... Geiles Auto, geile Performance, hat sofort das Telefon mehrfach geklingelt.
Ja, ich habe das
der auch Vorteil schon geahnt. Ist, also der Besitzer war überrascht, dass es so schnell geht, ja. Und ich habe zu ihm gesagt, nee, weil er meint, ja, im Internet sind ja auch so 2-3 Stück, so Renn-Julias, die irgendwie schon länger zu verkaufen sind, so ja, mit dem keine Straßenzulassung. Und das ist geil, das Auto hat eine Straßenzulassung und ist Rundstrecken erprobt, also war ja auf der Nordschleife unterwegs und so weiter. Und das Auto kann was. Und die Straßenzulassung, ich meine, das Auto sieht so aus, ist nicht zu laut, also da ist irgendwie, sind auch noch Mitteltöpfe drin. Aber ich glaube, wenn du damit fährst, die Polizei wird dich schon mal anhalten und fragen, was denn hier so Phase ist mit dem Wagen.
Ja, gerade hier in Hamburg.
Sieht ja aus wie ein Rennwagen. Aber der Kfz-Schein ist irgendwie zweiseitig. Der ist so lang, weil alles eingetragen ist an dem Auto. Und ich glaube, dass der Herr Wachtmeister, wenn er den Schein sieht, eh keinen Bock mehr hat und sagt, ey, weiterfahren.
Ja, wenn ich den fahren würde, würde ich auch fragen, muss ich unbedingt aussteigen, weil es sieht nicht besonders elegant aus, ne? Der hat doch auch einen
Käfig?
Ja, einen Käfig.
Ach, es geht, kann man üben.
Ja?
Ja, darf man gucken. Du könntest ja auch, wenn du nur auf der Straße fährst, auf der einen Seite die Strebe rausnehmen, dass du besser einen aussteigen
kannst. Ja, sowas kann man tatsächlich, ne?
Ja, die sind ja verschraubt.
Ja. Ja. Ja, auf der Straße brauchst du ja den Käfig nicht unbedingt.
Doch, hast du, für so, ey, kennst du ernsthaft? Ist gar nicht so doof. Ne? Im Straßenverkehr hast du halt einen Außenseitenaufprallschutz so richtig. Hm. Weil so ein sicheres Auto ist die Julia jetzt nicht ab Werk.
Nee, das war damals noch nicht so.
Und so ein Käfig, ne? Da passiert nichts.
Da hast du recht, ja. Mhm. Da hast du recht. Ja, ich finde solche Autos natürlich interessant, weil man kann damit natürlich viel anfangen, wenn man sagt, man möchte damit auf die Rennstrecke oder man fährt bei historischen Rallyes mit. So ein Auto macht natürlich dann Spaß und er ist natürlich auch ein Hingucker im Alltag. Dem sieht man das ja auch ein bisschen an, dass er, ich sag mal, krawallig ist.
Klar.
Aber cool. Ich mag auch die Farbe. Ich finde diesen Grauton total schön auf dem
Auto. Ja, das war auch der Käufer ist ein Architekt. Aha. Und er fand auch dieses Grau mit der roten Julia, mit der roten Alpha-Schlange vorne drauf, das fand er gut, die Farbkombi war geil.
Ja, cool. Ja, cool. Der wird bestimmt seinen Spaß damit haben.
Ja, ich habe direkt oben in den, der hat ja hier bei Rennwagen, die haben ja oft oben so Blenden auf die Scheibe geklebt, ja. Weißt du, auf die Windschutzscheibe,
ja, ja, oder Werbung, diese Werbung ist. Ja,
genau. Das ist gar keine Werbung, Leute, das ist Sonnenschutz. Weil meistens, wenn du einen Überrollkäfig hast, hast du keinen Platz mehr für eine Sonnenblende. Weil genau an der Stelle ein Rohr langläuft. Und wenn du keine Sonnenblende hast, hast du ein Problem, wenn die Sonne scheint. Also ist so ein Streifen da drauf geklebt. Einfache Geschichte.
Stimmt, jetzt wo du sagst, da oben
genau.
Geht der.
Und ich hab, der Streifen ist auch rot. Und ich habe da noch einen kleinen Add-on zu gemacht. Ich habe unseren großen 2x11 Aufkleber da noch mit drauf gemacht.
Ja, sehr gut.
Der fährt jetzt mit über die Rennstrecke.
Ja, so ist es auch richtig, ja. Genau. So ist es auch richtig. Ja, was bekommst du denn noch demnächst hier in die Garage 11?
Ich hätte einen TR4 bekommen, aber der ist schon wieder verkauft. Also das ist so ein Geschäft gewesen, hat der Kunde aufgrund der Bilder gekauft schon. Heißt, Auto verweilt hier nicht, also wird hier nicht fotografiert oder ist so.
Ist TR4 schon ein Sechszylinder? Gab es die als Sechszylinder?
Nee, Vierzylinder.
Okay.
TR4 ist Vierzylinder, Michelotti-Karosserie.
Ja, die ist schön.
Den gab es auch als Sechszylinder, als TR250 Vergaser, das ist ein US-Modell gewesen. Mhm. Und in Europa als TR5 PI. Mhm. Und der TR5 ist, hat schon den Motor aus dem TR6 eigentlich dann drin. Also das ist ein rein Sechszylinder dann.
Ah, okay.
Also und bei der Vierzylinder hat schon ganz gut Leistung. Du musst es ja immer mal, also man muss ja das auch mal einordnen. Ne? Also der Vierzylinder hat über 100 PS und das sind die Leistungsdaten von einem ganz einfachen 911er auch gewesen.
Ja, naja, klar. Da macht so ein Auto dann schon Spaß. Ne? Mhm. Und dann fährt man eben auch noch offen. Die Form finde ich, bei dem muss ich sagen, finde ich super schön. Also ist ein toller, klassischer englischer Roadster. Ne? Eigentlich. Es sind ja auch eine Zeit lang sehr begehrte Autos gewesen. Ich weiß nicht, wie im Moment so der Markt ist für englische Roadster.
Ja, das ist so ein Auf und Ab. Also diese TR4s, die waren teurer schon.
Ja, das habe ich
gedacht. Sind so typische Autos, wo die Besitzer, die sterben, die Erben interessiert es nicht, es wird verkauft und es kommt nichts nach. Man, Leute, die sich für interessieren. Weil wenn dein Traumauto Baujahr 64 ist, dann bist du halt auch schon über 80 Jahre alt heutzutage, ne?
Ja, das ist wohl richtig, ja. Und dann ist natürlich das Thema britische Automobilindustrie auch nicht mehr so bei jedem auf dem Zettel, ne?
Nee.
Das ist ja schon einige Jahre jetzt irgendwie ausgestorben, ja. Ja, trotzdem, tolle Autos mit einem ganz eigenen Charakter und ich glaube, machen viel Spaß und klingen gut in der Regel.
Klingt sehr gut. Frank, ich muss mir mal eine Lutschtablette für meinen Hals holen.
Das mach das mal, Noch nimmt die Kiste ja auf.
Ja, macht sie das?
Ja, macht sie. Noch sind die Tasten farbig.
Ach, der Frank hat extra sein Handy in seinem Mercedes 500e gelassen, damit er nochmal zum Auto gehen kann, weil er das Auto so toll findet. Kannst du rausschneiden.
Ich kann mich noch nicht alleine lassen.
Ja. Also der Podcast heute ist ein heilloses Durcheinander, Leute.
Ja, das hat uns ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Dass wir
eigentlich
tatsächlich,
war der geil, ne?
Dass wir tatsächlich schon über alles gesprochen haben und dann auf einmal gemerkt haben, dass das Gerät tatsächlich ab einem bestimmten Zeitpunkt aufgehört hat, aufzunehmen. Naja.
Der war so gut. Das war einer der besten Podcasts überhaupt. Und du hast verkackt mit deiner Technik.
Super, das ist geil. Da sind wir ganz weit vorne.
Es lag doch nicht an meiner Steckdose hier, oder?
Nee, glaube ich auch nicht.
Nee.
Glaube ich auch nicht. Ja, gut. Genau.
Machen wir es ein bisschen kürzer.
Vielleicht. Also, was kommt denn noch? Die Giulia, den TR4.
Ein ganz harter R5 Turbo kommt noch, ein Turbo 1. Also man sagt heute Turbo 1 ist der Turbo. Das andere ist der Turbo 2 gewesen sozusagen.
Der, von dem du schon zwei unglaubliche Bilder gepostet hast.
Ja, ist Hammer, ne? Silber außen mit leuchtend blauen Kunststoffapplikationen.
Und halt. Und dazu die braun getönten Scheiben.
Ist geil, dieses braune Glas, ne?
Ja.
Ist echt schön. Und innen drin ist der ganz crazy, also leuchtend blau und leuchtend blaues Leder an den Sitzflanken und auch hier Armaturenbrett. Und dann Sitzfläche, Nadelstreifen, orangen Streifen auf blauem Velour.
Und als Jens mir das vor ein paar Wochen das erste Mal erzählt hat, dass er so ein Auto bekommt, konnte ich mir darunter echt nichts vorstellen. Als ich dann die Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein, was sie damals gebaut haben. Und dazu, und das passt dann eben auch, und dazu ist es halt unglaublich stimmig, der ganze Innenraum wirkt extrem avantgardistisch, eigentlich extrem so wie eine Studie. Also ich will es jetzt mal überzeichnet benennen, weil so hätte man so ein Auto auf eine Messe gestellt, um Aufmerksamkeit zu erlangen, hat ihn aber tatsächlich in Serie auch so gebaut.
Ja, das ist echt krass.
Mit den Rundinstrumenten, ne? Käseloch-Instrumente, dann dieses Lenkrad, was asymmetrisch ist, bei dem ich dir wirklich die Frage stellen würde, wie ist eigentlich die Nullstellung des Lenkrades? Weil das ist ja 90 Grad quasi Winkel als Lenkrad,
ja.
Nicht drei Speichen, sondern zwei. Und da ist halt die Frage, Viertel vor sechs oder Viertel nach sechs?
Das ist echt eine gute Frage. Ja, ich glaub, also ich würde sagen, die Nullstellung ist 17:45.
Ja, ich habe nämlich witzigerweise beides schon gesehen, 17:45 und 17:56 auf Bildern. Aber das werden wir dann sehen, ne?
Nee, du hast aber, guck mal, wenn man auf das Bild guckt, unten ja so ein Loch.
Ah ja, doch.
Und
ja,
das dann gehört ist das ja nach logisch. Unten, ne?
So. Dann ist es logisch, ja.
Das Loch gehört nach unten. Ey, das ist wirklich ein schräges Ding, du. Da kamen auch direkt Anfragen zu dem Auto. Weil der Preis, Leute, also den kostet über 100.000 Euro, ne?
Ja, ja, das ist schon sechsstellig sowas, ja.
Absurd.
Absurd, aber eben auch so besonders. Es ist echt so ein Auto, das könnte man sich wirklich direkt in die häusliche Stube stellen.
Ja.
Ist absolutes, also absolute Design-Ikone, kann man heute sagen, oder?
Ja. Ist es wirklich.
Also, ja. Und zwar jedes Detail, das ist das Schlimme. Also es gibt ja Autos, die sind außen total Hammer und innen so, Das gilt im Grunde für den Turbo 2. Der ist außen noch Hammer, aber innen ist er dann so ein bisschen sehr...
Also wenn man den ursprünglichen Turbo kennt, dann ist der innen drin sehr langweilig.
Ja.
Dann fragt man sich, was soll das?
Das hattest du mir mal vor ein paar Monaten gesagt. Leider ist es kein Turbo 1. Und dann habe ich so gedacht, Turbo 2 müsste ja eigentlich einen drauf sein. Ne? So. Aber ich hatte natürlich überhaupt gar keine Bilder von einem Turbo 1 Innenraum vor Augen, wenn ich ehrlich bin. Wo gibt es sie auch, ne? Also
ja.
Gab wahrscheinlich auch weniger Turbo in Anführungsstrichen 1 als
2. Naja, und ich glaube, davon gibt es auch dann noch wiederum wenige, die unverbastelt geblieben sind,
genau, in der Zeit. Genau, ne? Das ist halt ein Rennsportauto gewesen, ne?
Ja.
Ja, also von daher, und dann so einen originalen, unglaublich. Ist der restauriert oder ist der so lange original geblieben?
Ist original.
Wahnsinn.
Ich glaube, der ist irgendwie, lass mich nicht lügen, irgendwas mit 30.000 Kilometer abgelaufen.
Wahnsinn. Gut, restaurieren ist, glaube ich, auch schwierig bei dem Auto, ne?
Ich glaube, dass du den Innenraum nicht so restaurieren
könntest. Wollte ich gerade sagen.
Wenn du willst die Teile ja gar nicht kriegen.
Nee, das musst du dir selber malen dann.
Das kriegst du nicht zusammen,
ja. Wahnsinn, stark. Und was kommt noch? Was hast du dir noch angeguckt?
Vorhin haben wir doch immer den 928 SEC geredet. Haben wir das schon davor oder danach?
Nee, danach. Also das haben wir noch nicht.
Haben wir nicht. Wie kam man denn da drauf?
Da kommen wir gleich nochmal zu. Kommen wir über die Tankklappe.
Ah, okay.
Genau, über die Tankklappe. Ja, und ich bin heute hier auch mal mit einem Klassiker endlich mal wieder angefahren. Ich habe nämlich jetzt endlich mal meine Benzinpumpe eingebaut in meinen 500e, beziehungsweise E500. Und er schnurrte dann gestern wieder, nachdem ich das gemacht habe. Ist leider auch so eine Geschichte. Die Benzinpumpe hat dadurch das lange Stehen bei mir auf dem Hof und Nichtfahren, hat sie dann den Geist aufgegeben.
Ja, hier, Membran ausgetrocknet und gerissen.
So, und das Doofe daran ist, man hat dann natürlich nicht die Möglichkeit, irgendwie das Auto mal eben auf eine Bühne zu nehmen. Also muss man das versuchen, in der Garage zu reparieren. Und das macht natürlich nur Spaß und Sinn, wenn man irgendwie einen Wagenheber hat, dem man auch sein Leben anvertraut. Weil wenn man da unter dem Auto liegt, macht das irgendwie kein gutes Bild, wenn man nachher irgendwie die Bremsscheibe im Brustkorb hat.
Nee.
Ja, und deshalb habe ich gestern mit einem Kumpel, der einen vernünftigen Wagenheber und einen richtig, richtig guten
hatte. Nee, was, einen todesmutigen Kumpel, der sich drunter gelegt hat.
Auch das. Und und es war tatsächlich so, es war tatsächlich auch die Benzinpumpe, weil da hat man auch immer ein bisschen Schiss, weil es gibt ja noch das Kraftstoffpumpenrelais und das Überspannungsrelais und beides sind auch so Sachen, die gerne mal rumzicken. Nein, er sprang sofort an, lief wie am ersten Tag und da habe ich gesagt, da muss ich heute mal damit auch zu Jens fahren. Außerdem haben mich interessanterweise schon relativ viele Hörer darauf angesprochen, haben gesagt, wir sollen mal über den E500 reden. Eigentlich, finde ich, ist es immer ein Auto, kann man gar nicht so viel zu sagen.
Also deshalb, auch ein E500, weil die meisten, 500e.
Genau, weil die meisten eigentlich schon alles über das Auto wissen.
Ja, ist ja alles gesagt worden.
Ne? Dass er bei Porsche gebaut ist, aber eben nicht entwickelt, wie so viele sagen. Ne? Also sagen ja manche immer, ist bei Porsche entwickelt. Nein, das ist eine pure Mercedes-Entwicklung, die damals bei Porsche gebaut wurde, aus zwei Gründen.
Weil es bandbreiter war.
Grund Nummer eins, die hatten Kapazitäten. Ne? Die hatten eine Möglichkeit, das zu bauen, weil sie eben selber im Moment, ich sag mal gerade Anfang der 90er Jahre ging es Porsche nicht so gut, haben nicht so viel verkauft, hatten ein großes Werk. Und hatten die Möglichkeit, eben auch einen relativ hohen manuellen Aufwand am Band sicherzustellen. Und deshalb hat die Hochzeit, also sprich Motor, Einbau in das Fahrzeug, hat bei Porsche stattgefunden, wie auch viele Montagearbeiten. Deshalb ist auch die Qualität der Fahrzeuge sehr, sehr gut, muss man sagen.
Wieso konnten die das bei Porsche damals besser?
Ja, die haben schon auf alles gut geachtet. Also man muss schon sagen, dass die einen tollen Job gemacht haben. Und wenn man sich die Bilder von damals anguckt, ich empfehle da die Ausgabe von der Oldtimer-Markt, die es gibt zu dem Thema, die ist jetzt auch schon, ich glaube, 3 Jahre alt. Die hat das Ganze wirklich sehr allumfassend behandelt und aus meiner Sicht der beste Bericht, den ich je gelesen habe über einen 124er, 500er. Und da wird halt genau erzählt, wie das damals war und sind halt auch viele Bilder. Und der Motor ist tatsächlich im manuellen Prozess mit Getriebe über die Motorhaube, so wie man es heute macht, wenn man ihn entfernt, eingesetzt worden. Während eben ja bei vielen anderen Fahrzeugen die Hochzeit anders funktioniert hat. Die Karosserie wurde einfach aufs Chassis gesetzt, wo der Motor schon drin war.
Genau.
So. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsunterschied. Ja, und außerdem war das damals tatsächlich so, durch diese Verbreiterung, die er hat, war eben auch die Breite des Bandes ausschlaggebend. Gibt so ein paar Dinge, die da anders sind bei einem E500 als beim normalen 124er, auch wenn er so aussieht. Aber sie haben damals einfach auch wirklich viele Dinge, und das ist einfach auch wichtig zu wissen, Gleichteile genommen vom 129er, also Achsen und so weiter, konnte man eben sich aus dem Mercedes-Regal bedienen und hat das dann einfach entsprechend in den 124er gepackt und konnte damals dann schon rein, was die Kosten angeht, auch Geld sparen. Und heute geht das eben von den Ersatzteilpreisen tatsächlich bei den Dingen auch noch. Also so Bremse und so weiter ist alles überhaupt gar kein Thema, ist nichts Besonderes. Die 500er-Teile, die besonders sind, die kosten mittlerweile Geld. So eine blöde Streuscheibe vorne, also der hat ja so verchromte Innereien im Scheinwerfer.
Ja, hierzu muss man auch sagen, was viele nicht wissen, genau, Scheinwerfer ist ein anderer, ist nicht der aus der E-Klasse.
Nee, ist ein komplett anderer Scheinwerfer, weil die normale 124er, die haben ja Nebelscheinwerfer innen im normalen Scheinwerfer. Der 500er hat die Nebelscheinwerfer unten und hat dafür das Fernlicht dort, wo der normale 124er Nebelscheinwerfer hätte. Und es ist eben zusätzlich so verchromt. Sieht man, wenn man rausguckt, dass das so glänzt. Und allein diese Streuscheibe, also wirklich nur das Glas mit dieser Membran dahinter, kostet mittlerweile, also ich weiß gar nicht, ob es das jetzt überhaupt noch gibt, aber die sind mittlerweile bei 500 Euro eine. Also völlig, völlig absurd. Und das Doofe ist, ich habe mir damals noch, es werden einige lachen, ich habe mir damals noch 2 Streuscheiben gekauft, vor ein paar Jahren. Die waren bei 120 Euro oder so. Und wollte die bei meinem anderen, den ich habe, wechseln. Und dann stand ich davor und habe gedacht, oh, das wird wohl mit dem Wechseln nicht so einfach, weil man muss ja so Laschen hochbiegen. Und die sind natürlich auch 25 Jahre alt und die gehen vielleicht dabei kaputt. Und da habe ich so gedacht, ach komm, ey, dann machst du das erstmal nicht, wollte die wegpacken und ist mir ein Karton runtergefallen.
Kaputt.
Ja, sofort. Also auch, du hast das Geräusch sofort gehört. Sofort so, kling. Ja, ich habe ihn auch noch kaputt im Keller liegen, ich weiß auch nicht, ob ich das mal kleben will. Völliger Schwachsinn, kann ich wegschmeißen.
Was, den Karton kleben, oder?
Ja, genau.
Ist der Karton überhaupt auf?
Nee, ich habe es aufgemacht, habe reingeguckt, klar war es natürlich kaputt, ne? Ärgerlich. Auf jeden Fall ärgerlich. Jeder wird lachen, wenn er weiß, was sie heute kosten. Ja, deshalb schönes Spielzeug. Du hast, glaube ich, auch einige schon gehandelt, ne, davon.
Ja, und die waren alle 199 schwarz.
Ja, fast ein bisschen langweilig. Blau-Schwarz-Metallic, die klassische Mercedes-Farbe. Das ist so, ich bin ja hier noch ganz froh, dass ich zumindest innen die Sportmatratze habe. Die ist ja nicht so häufig, gerade bei der Modellpflege 2 relativ selten eigentlich sogar.
Mhm. Hatte ich auch schon.
Sitzt man gut drauf, finde ich. Eine gute Sache. Man muss kein Leder haben in dem Auto.
Nee, natürlich nicht. Sieht viel cooler aus.
Eben, bringt auch ein bisschen Farbe rein. Ne?
Ja, ich finde, das Sportmatratze ist mega.
Ja. Ja, und was damals ganz interessant war, das ist ein spanisches Auto, das ist ein Spanier, ist eigentlich alles gleich. Man erkennt das nur daran, dass der Aufkleber unterm Getriebe ist spanisch, ne? El Coche Fantastico und so, du weißt schon. Ja. Und das Radio hatte damals, und das finde ich auch total stark, dass man das überhaupt gebaut hat, das ist das Radio, was es in Deutschland gar nicht ohne RDS gab, ist halt eins ohne dieses RDS-Teil.
Ja, gab es fürs Ausland, ja, weil es da kein RDS gab.
Ja. Ja, dass man das überhaupt baut, so 2 Varianten. Ne?
Egal,
das,
ne?
Ja.
Da hätte halt das RDS nicht funktioniert, aber die Blöße wollte man sich nicht geben, eine Funktion zu haben, die nicht funktioniert.
Wahrscheinlich, ja. Ja, es ist so wie mit dem Blindschaltern, ne? Genau. Ja. Auf jeden Fall, ja. Und funktioniert auch alles. Also ich bin sehr happy. Ist doch immer wieder ein schönes
Auto,
Gefühl,
500.
Damit zu fahren. Ja. Ja. Was ich bei dir gesehen habe, Jens, irgendwie, du hast da sowas gepostet mit irgendeiner Tankklappe vom 928. Wofür brauchtest du denn eine Strohsäck-Tankklappe?
Ach, ich brauche die ja gar nicht, weißt du. Es war so, haben ist ja besser als
brauchen.
Als brauchen. Ich habe nach Prospekten geguckt, in eBay Kleinanzeigen, irgendwie hatte einer die Tankklappe zu verkaufen. Dann habe ich gedacht, ach komm, die Tankklappe, die ist ja, das ist ja eine extra Anfertigung, ist ja extra laminiert von Strosseck, weil die ja rund in diese Kotflügelbreitung übergeht. Mhm. Das ist nicht die normale mit irgendwie was aufgeklebt oder so.
Das hätte ich jetzt gedacht.
Nee, und die hängt ja an einem so Metallbügel und das ist schon sehr, boah, also ich finde, das hätte besser sein können. Also ich finde, man sollte wenigstens hinten irgendwie, du kannst ja nicht so in die Waschanlage fahren, da hätte ich Angst, dass das Ding wegreißt.
Das ist ja beim normalen 928 auch so, die ist so ein bisschen, ja, fühlt sich komisch an. Du hast recht, ja, die rastet auch nicht richtig ein.
Nee, die so. Hat nichts zum Einrasten. Man sollte da, finde ich, irgendwie so Klett reinkleben oder so ein Klettband, dass das mit einem Gegenstück, das es irgendwie hält. Na, da habe ich auf jeden Fall die Tankklappe, da hat jemand verkauft, der auch einen roten Strosseck hat übrigens.
Ach, stark.
Und dann habe ich die einfach bei eBay Kleinanzeigen, weil ich dann habe ich die gekauft, dann kam die so eingepackt. Und das Geile ist, die kam nochmal in einem Briefumschlag, in einem wattierten. Und zwar in diesem wattierten Briefumschlag wurde die 2008 verschickt an jemanden in der Schweiz von Strosseck.
Ja, genau. Und Strosseck hatte offensichtlich einen eigenen Poststempel.
Ja, ne? So ein Frankierstempel.
Ja, so ein Frankierstempel, genau.
Das ich finde, dass dieser Umschlag von Strosseck mit dem Versanddings und so weiter, der ist eigentlich mehr wert wie die Tankklappe, so historisch gesehen. Ne?
Ja, ist ja, auch schön,
immer so ein Schriftzug und so weiter. Ich kaufe ja immer so einen Scheiß zusammen. Ne? Weil ja. Man weiß ja nie irgendwie, braucht man es nicht. Beim Strosseck, man mutmaßt ja, dass ich das Auto behalten möchte. Ja, weiß ich auch nicht. Eigentlich bin ich ja eher ein SEC-Fahrer. Ne?
Ja,
aber. Was meint ihr? SEC oder 928? Das kommt mir ja nicht wegen dem Runden, passt der 928 besser zu mir. Das ist ja Quatsch.
Nein, natürlich, weil er sportlicher ist.
Ja, genau. Aber ein SEC, wobei die Messlatte ist halt hoch durch meinen eigenen, den ich mal hatte. Ne?
Ja, ich tendiere ja dazu, doch nochmal Lotto zu spielen und im Zweifel beide zu nehmen. Und vor allem den Schweden nochmal anzuschreiben, ob er dir nicht den SEC zurückverkauft.
In Norwegen.
Norwegen, okay, Norwegen.
Ich glaube, den kann man mit Geld ködern wahrscheinlich irgendwie, aber es wird wahrscheinlich ein teurer Spaß dann.
Ja, wenn der weiß, dass man sein eigenes Auto zurückkaufen möchte.
Ja, vor allen Dingen, das ist ein originaler AMG-Umbau von 83.
Ja, stark.
Ja.
Ja, stark. Ja, sowas sieht man selten. Gibt's sowas hier in Hamburg nochmal?
Nee, gibt's nicht.
Nee?
Nee.
Gibt keinen zweiten?
Nee, keinen zweiten. So nicht. Na, ich habe nochmal einen verkauften weißen mit beigem Leder.
Ah, okay.
Der auch AMG-Spoiler hat, aber ein 245 PS, also schon Facelift. Mhm. Und der hat keine AMG-Felgen, der hat dreiteilige BBS. Mhm. Ist weiß innen drin. Der kam aus Bremen, aus erster Hand damals.
Bei Niedersohn gekauft.
Bei Niedersohn
gekauft. Bei uns, wie ich immer sage. Eben,
sehr geil. Ich glaube, Diamantenhandel ist Erstbesitzer gewesen. Diamantenhändler oder sowas stand da drin. Und der Wagen war, der kam original, wie der aus Bremen kam. Der hatte Perserteppiche drin liegen und ein beiges Indianapolis-Lenkrad in der Farbe von dem Leder sitzen auch.
Ah, ja, wo du das sagst, mit den, kann ich mir so gut vorstellen, mit den Perserteppichen da drin, geil. Die ja dann auch immer so richtig schön abfasern, ne?
Mega.
So, und dann am besten noch so ein, wie man ihn früher hatte, also ein normaler Schaltknauf war ja nichts, ne? So ein Lederschaltknauf. Also entweder man hatte einen Holzschaltknauf.
Poliertes Holz.
Ja, passend, entweder in Zebrano oder in Wurzelholz. Und was es dann noch gab, kennst du noch den mit diesem Falkenkopf?
Ja, voll fies. Voll fies.
Da warst du auch ganz weit vorne mit.
Ach, du ahnst es.
Und Rolex-Armaturen. Ja. Auch das immer. Rolex-Armaturen. Ich glaube, wenn Rolex das gelesen hat, dann sind die immer auf die Barrikaden gegangen, weil ja, nichts davon war.
Rolex bei der Marketingabteilung ist mir einer tot umgefallen, wenn sie das gelesen hat.
Ja.
Deshalb arbeitet dort keiner mehr. Ja. Nee, der weiße SEC, der hatte damals, der war unter 100 gelaufen, komplett im Erstlack. Und der jetzige Besitzer, der pflegt den auch ohne Ende. Hat schon mal überlegt, ob er ihn wieder abgibt, aber. Ja, der Preis, ich weiß nicht, gut. Klar, hat damals 15,9 gekostet oder so bei mir in der alten Garage.
Ne? Leute, ja. Ein SEC im AMG-Trim heute nicht mehr zu kriegen.
Für unter 100.000 gelaufen im Erstlack mit Checkerboard.
Unglaublich.
Und der war nicht schnell verkauft damals mit den Spoilern. Das war jetzt nicht so irgendwie, das ist aber auch schon 10 Jahre her. Das war nicht so, dann haben sie mir nicht aus der Hand gerissen, den Wagen, sondern, oh, was ist das denn, in Spoilern, wie fies, oh, in weiß.
Das hat sich aber in den letzten Jahren, finde ich, auch dramatisch verändert, dieses Feeling für getunte Autos. Also eine S-Klasse, gerade 126er, wenn der getunt war, egal, ob das Lorenzer, ob das AMG war und alles, was es sonst noch so gab, die waren eine Zeit lang also deutlich schlechter gehandelt als ein Original. Mhm. Heute ist es anders. Ja. Heute haben die Leute Bock auf dieses 80er-Jahre-Tuning. Ist ja auch verständlich, wenn das Auto von der Substanz her gut ist.
Du, ich glaube, das geht auch noch weiter. Ich glaube, dass solche Tuning-Sachen, also wenn die Original und, es ist nur der Strosek, der hier steht, ne? Der ist ja nur 29 gelaufen. Der ist ja in jedem Detail wirklich in einem wahnsinnig geilen, guten Zustand.
Unglaublich, ja.
Und solche Autos haben einfach inzwischen ihren Platz in dieser historischen Automobilwelt für mich. Und zwar auch zu Recht. Weil gerade diese Autos, auch diese getunten, wurden ja dann oft noch mehr verbastelt und dann waren die irgendwann nichts wert, kamen in falsche Hände, sind die runtergeritten worden. Da bleibt ja kaum richtig, richtig Gutes übrig.
Genau so ist es. Und wenn man sich halt mal zeitgenössische Testberichte davon durchliest, also zum einen waren die Autos sehr, sehr teuer und sie waren halt auch wirklich sehr, sehr besonders. Ne? Also es war halt schon etwas, das war ja nicht Basteltuning, nee, sondern das waren alles sehr, sehr renommierte Tuner und renommierte Marken. Und in den Autozeitungen, Automotorsport und so weiter, waren das die Top-Berichte. Ne? So,
ja, AMG, Mercedes, Rumpf, Porsche, ja. Strosek, ja. Porsche und ja. So, richtig geil.
Ja, von daher glaube ich auch. Also dieses Thema wird sicherlich die nächsten Jahre auch die Garage 11 immer wieder begleiten, zeitgenössisches Tuning.
Ja, ach, mich hat dann, apropos zeitgenössisches Tuning, da hatte ich schon mal Kontakt zu jemandem und ich habe gedacht, boah, das ist irgendwie eingeschlafen. Nee, der hat angefangen weiter aufzuräumen und jetzt kommt dann doch bald der Dreser Polo.
Ach was?
Ja, ja, ja.
Ja, cool.
Ein roter Dreser-Polo ist ja ganz geil für den Sommer jetzt auch, ne?
Absolut. Das
geiles Auto. Also die nächste Tuning, wie heißt das? Tuning-Kuriosität rollt an.
Ja, ja, ja. Ist ja tatsächlich eine Kuriosität. Gibt es auch nicht besonders viele Autos von, sieht man auch.
Nee, wurde, und witzigerweise haben wir schon mit dem Podcast mal gesprochen, wurde ja offiziell über VW verkauft, über die Händler.
Ja.
Konntest einfach bestellen.
Ja.
Ja, geil. Freue ich mich drauf. Coole Nummer.
Absolut coole Nummer, ja. Ja. Bin ich gespannt. Passt auf jeden Fall gut, wenn der ist ja genauso wahrscheinlich Tornado-Rot, ne?
Das, ja, genau, das Rot passt dann zu dem ungeliebten Dreser Quattro, da, den will ja auch kein Mensch haben, aber das sitzt sich aus.
Ja, warte ab, ich mache noch eine Story dafür bei Insta.
Das ist echt
schräg,
ne?
Ich habe nämlich auch noch eine Karte von dem Auto.
Es gibt viele Autos, die stehen dann hier ganz lange und das ist ganz, ganz schwer. Und andere sind so Schnelldreher wie die Giulia. Also kommt rein, zack, Telefon klingelt wieder weg. Aber das macht es halt auch aus. Ich finde, für mich macht es auch aus, dass ich mich auch um diese Autos kümmere.
Ja. Ja.
Und die am Markt platziere und vielleicht auch einen neuen Liebhaber dafür finde. Und irgendwie, die haben, das ist einfach berechtigt so. Klar ist ja schön, wenn sich ein Auto schnell dreht und ich da ganz schnell Geld verdiene. Aber dann steht halt so ein Dreser Quattro hier lange und da muss man sich drum kümmern und machen und tun. Und schlussendlich wird dann halt nicht so viel Geld verdient, aber man hat es halt gemacht.
Ja, bei dem Dreser Quattro wundert mich eins, wenn du halt die Relation siehst, wie viel an dem Auto besonders ist, wie viel Handarbeit an dem Auto ist. Eigentlich alles, muss man sagen. Eigentlich alles, alles, alles.
Ja.
Das Auto hat ja mit einem normalen Quattro nichts mehr zu tun. Du siehst das im Innenraum, nichts davon ist original. Dann ist so ein Auto eigentlich... Ich meine, du weißt ja selber, was so ein Auto damals gekostet hat. Und das war damals in der Verhältnismäßigkeit noch wenig, wenn man bedenkt, was für ein Aufwand die gegangen sind mit allem, was sie verändert haben. Sie hätten ja das Cockpit lassen können. Ne? So.
Genau.
Und,
nee, aber das Cockpit eben nicht. Das Cockpit ist ja nichts anderes gewesen wie ein
normaler
Audi
Coupé.
Audi 80 mit ein bisschen getuned sozusagen. Also musste man ja hier in die Vollen gehen und Porsche-Armaturen nehmen. Und ach so, übrigens ganz lustig, die Giulia hat auch ein Porsche aus dem VW Porsche ein Drehzahlmesser.
Stimmt, das hatte ich letzte Woche noch gesehen und habe so ganz vorsichtig gefragt, weil ich nicht raushängen lassen wollte, dass ich keine Ahnung habe. Ich sage, so ein Drehzahlmesser, weil der sah halt gar nicht italienisch aus.
Nee, hat einen Grund. Normalerweise hat die Giulia in den Baujahren einen mechanischen Drehzahlmesser, der gerne mal ein bisschen rumspinnt und auch im Rennbetrieb nicht sehr... Also bei hohen Kurvengeschwindigkeiten und so nicht sehr zuverlässig arbeitet, vielleicht. Und deshalb ist dann elektronischer drin und passte halt, also brauchst du einen 14er Drehzahlmesser auch natürlich.
Ja.
Und es passte halt der von den Daten her von dem Porsche 914 wohl. Und dann hat ihn da jemand eingebaut. Aber sehr geil, der hat den so eingebaut, als wäre der da immer drin gewesen. Also es ist ja nicht so wie ein, er wirkt wie ein Fremdkörper, weil die Grafik und so alles komplett anders
ist. Das stimmt, die Farbe ist halt auch, also Farbe, nicht die Farbe, sondern auch die Größe,
ja.
Entspricht der Armatur.
Ja, aber passt sonst alles, ne? Ja. Genau. Nee, genau, der hat einen Porsche, VW Porsche Drehzahlmesser, genau.
Sehr cool, sehr cool, ja. Ja, also auf jeden Fall, die Giulia, fast schade, dass sie weg ist. Ich hätte sie mir gerne nochmal genauer angeguckt. Ich mache aber nachher nochmal ein paar Bilder, wenn du da jetzt schon unser Logo drauf verteilt hast.
Ja.
Was ich bei dir gesehen habe, und ich war mir nicht sicher, ob es ein April-Scherz war, du hast ein Bild gepostet vom lustigen Taschenbuch, fast schon zu furios.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ich google das mal. Dann habe ich das gegoogelt, habe da auch Bilder drüber gefunden. Ich konnte es aber nicht bestellen. Wahrscheinlich ist es ganz neu. Ist es wahrscheinlich das neueste lustige Taschenbuch?
Genau, ist es. Der, okay. Mein großer Sohn hat die im Abo. Und das kam, war im Briefkasten. Ich so, oh geil, geiler Titel. Wir sind drin geblättert, angelesen. Ist ganz cool. Es geht tatsächlich ums Rennen und um die Autos.
Ach, okay, cool.
Ja, ja, ist so eine Verarschung von Fast and the Furious, auf Deutsch gesagt, aus Entenhausen.
Ja, das muss ich mir unbedingt besorgen.
Ist jetzt gemein gesagt eine Persiflage.
Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Und vor allem vorne steht, Donald guckt böse, hat ein schwarzes T-Shirt an und hat so eine Kette um.
Ja.
Also so ein bisschen Vin Diesel-Verschnitt. Ja. Und im Hintergrund steht der Dodge Charger mit Hood Scoop und Kompressor, wie man sehen kann. So ein bisschen verändert optisch. Also er hat Doppelscheinwerfer, wobei gab es ja tatsächlich. Der F100 hatte das ja optisch. Ja, total cool. Also schon aufgrund des Covers muss man das eigentlich, als Automobilist braucht man das in der Standardsammlung.
Ja, mega. Fand ich auch
ja,
total gut.
Ja, finde ich ja, ist ein richtiger Buchtipp.
Ja. Das ist ein Literaturtipp sozusagen.
Tja, also ich bin ziemlich, ziemlich geflasht, weil ich echt dachte, das ist irgendwie ein Scherz. Hat einer eine gute Sache gebastelt. Aber wenn das ein echtes lustiges Taschenbuch ist, warum nicht? Ja, du sammelst also auch lustige Taschenbücher.
Ich nicht, mein Sohn.
Okay, also als Abo tatsächlich?
Als Abo.
Ja, okay.
Da hast du es einmal, ich glaube, kommt eine Woche, bevor es in, eine Woche oder fünf Tage, bevor es in Verkauf kommt, hast du so einen Briefkasten.
Wie oft kommt sowas? Neu? Monatlich oder wie ist das?
Nee, ich glaube, kommen die alle 8 Wochen, 6 Stück im okay. Jahr oder sowas.
Ja. Und dann stellst und du die nebeneinander und dann gibt das ein Bild, ne?
Ja, genau. Dann hat er diese Bildrücken immer hin, genau.
Ja, Wahnsinn, lustiges ja. Taschenbuch. Sind die mittlerweile komplett in Farbe? Ja, ne?
Ja, früher war immer nur ein Teil in Farbe, ne?
Früher war immer eine Seite Farbe, eine Seite schwarz-weiß.
Also war billiger.
Ich meine, das war bei einer Automotor Sport, da gucke ich mich jetzt immer um, dass die richtig Farbe waren, durchgängig, war glaube ich ab Mitte der 90er. Aber so die 85er, 86er ist es halt so, da kannst du froh sein, dass der Test, der dir gefällt, vielleicht 2 Bilder drin sind, wo das Auto auch in Farbe ist.
Ja.
Und das wirkt ja ganz anders. Jetzt stell dir vor, wir haben gerade drüber gesprochen, du hast einen Turbo 1 und machst einen Test.
Ja.
Bei Automotor Sport
ja.
Und die nehmen nicht die Farbbilder.
Ja, das wäre eine Schande bei dem Auto.
Dann siehst du nichts. Dann siehst du nur Kontrast und ja. Also von daher ja, können wir froh sein, ne? Auch heute alles in Farbe zu haben.
Alles in Farbe, da kommen jetzt die Ostereier in den Sinn.
Ist nicht Ostern?
Ja, ist Ostern.
Ja, dann müssen wir doch mal langsam mal nach Hause ein paar Ostereier verstecken, oder?
Genau, farbige Ostereier.
Farbige.
Ja, was darf man das noch sagen? Farbige Ostereier, oder ist das auch schon wieder rassistisch, ne?
Nee, farbige Ostereier ist bestimmt nicht rassistisch.
Ist nicht.
Nee, nur wenn du das dazu sagst, so wie jetzt, dann könnte es den Anschein haben, als
boah,
das.
Ey, diese Diskussion, ich kann ja. nicht mehr.
Und wisst ihr was, um das ein für alle Mal jetzt zu erledigen, ne? Ich mag braune Eier lieber als weiße. Was sagst du dazu? Ist so. Ich finde ein braunes Ei viel appetitlicher.
Alter, das kann man rausschneiden, oder?
Hä?
Ich braune das nicht. Eier?
Ja. Frühstücksei.
Ach, Frühstücksei. Ich war jetzt wieder bei dem Podcast, warum schwarze Männer weiße Frauen lieben.
Ach Jens, du bist mit deinem Gedanken wirklich völlig woanders. Oh,
yeah.
Ja, wir wünschen euch noch schöne Ostern, wann auch immer ihr uns hört. Wahrscheinlich schon nach Ostern oder an Ostern, zu ja. Ostern.
Ihr hört uns wahrscheinlich direkt am ersten Osterfeiertag, weil es irgendwie dann auch mal nervt, wenn man den ganzen Tag mit der Sippe Eier gesucht hat.
So ist es, ja. Entschuldigt unsere technischen Probleme, die wir hier haben. Keine Ahnung, warum das so war.
Das genau, das ist heute hier alles live und durcheinander.
Das war halt echt ein bisschen strange.
Weil die Playboy-Geschichte war ich am Schluss. Und der Frank will da immer noch reingucken, also macht's gut, tschüss.
Also bis bald, haut rein, ciao, tschüss.
Weitere Informationen und Bilder zu der Folge findet ihr wie immer bei Facebook und bei Instagram unter 2aus11. Schaut doch mal unter 2aus11.de auf unserer Homepage vorbei. Dort könnt ihr weiterhin unsere Kaffeetasse bestellen und schon ganz bald auch Aufkleber. Damit könnt ihr euch dann euren eigenen Logo-Friedhof gestalten. Wir wünschen euch einen schönen Tag.